Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Mit mir, Laura Kingston. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Jetzt gerade ist ja die große CSD-Parade, also die Parade vom Christopher Street Day in Köln. Und ich muss sagen, das ist schon eine sehr besondere Stimmung, die da in der Stadt ist. Alle sind so frei und so offen und einfach nur sie selbst. So geht es natürlich nicht überall zu. Queere Menschen müssen sich besonders Gedanken machen, wenn sie verreisen. Und darüber spreche ich gleich mit Kerstin Toast vom Lesben- und Schwulenverband Deutschland. Später reisen wir zusammen nach Singapur, wo Homosexualität im Übrigen, wenn wir gerade schon beim Thema sind, erst seit 2 Jahren legal ist. Dort erfahren wir, warum Singapur eine der grünsten Städte der Welt ist. How do I work this love? How should I word this bird? It's all my twirl. The further you go. Go, take it for load. Letting your wings unfold, but keeping everything down to a minimum. Everything that below. Tell them what you know, not all that you know though. The truth be told, you needed more than you thought, but you're managing, that's how you even down. Oh. Fine line between a wrong and a right. You get yours, I'm gonna get mine. Is that what you signed for? They're feeding your lines to keep you on their side. It works every time. What you got to live for? Now you got the whole of the world at your feet. And how much more can you pass yourself round? What you got to live for? Now you got the whole of the world at your feet, but you're still shaking. You need to make up some ground. Go, take it for load, letting your wings unfold, but keeping everything down to a minimum. Everything a bit low. Tell them what you know, not all that you know, though. The truth be told, you needed more than you thought, but you're managing, that's how you even down. Wer einen deutschen Reisepass hat, ist ziemlich privilegiert. Mit dem kann man nämlich in fast 200 Länder reisen und das ganz ohne Visum. Aber sollte man in diese Länder auch reisen? Da ist natürlich zum einen die Frage nach dem politischen Regime und inwiefern man die unterstützen will. Aber es hängt auch davon ab, welche Hautfarbe man hat, welches Geschlecht und auch welche Sexualität. Wie also als queere Person in Sicherheit reisen? Darüber rede ich jetzt mit Kerstin Toast vom Lesben- und Schwulenverband Deutschland. Hallo nach Berlin.
Hallo.
Ja, worauf muss man denn als queere Person achten, wenn man verreist?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir queeren Personen empfehlen würden, sich umfangreich im Vorfeld schon bei der Planung der Reise und nicht erst, wenn der Flug am nächsten Tag geht, sich ausführlich zu informieren, wie die Gegebenheiten vor Ort sind. Da kann man einmal achten natürlich auf Gesetzgebungen, die es gibt, beispielsweise ob Homosexualität oder auch Transgeschlechtlichkeit kriminalisiert sind in dem Land. Andererseits gelten aber auch bestimmte Einreisebedingungen, die man vielleicht auch gar nicht online auf Seiten des Auswärtigen Amts finden kann, weil zum Beispiel manche Länder mit dem Geschlechtseintrag gestrichenes Geschlecht oder ein X vielleicht gar nichts anfangen können und dann kann schon die Einreise scheitern. Auf jeden Fall ist es wichtig, alle Quellen sowohl des Auswärtigen Amts als auch Online-Foren und Freundeskreise, die man vielleicht hat, zu befragen, ob sie als queere Person dieses Land empfehlen würden. Und trotzdem, auch wenn man sich umfangreich informiert, dann ist es natürlich keine Garantie dafür, dass einem dann vor Ort auch nichts passiert, weil in Deutschland haben wir auch die Ehe für alle und trotzdem gab es im letzten Jahr über 2000 queerfeindliche Straftaten.
Das muss man natürlich auch bedenken, dass nur weil es irgendwie vielleicht auf einer rechtlichen Basis gut läuft, vielleicht für queere Personen, dass ja nicht unbedingt die Akzeptanz auch da sein muss, ne?
Genau, die Akzeptanz und die Gesetzgebung hängen natürlich miteinander zusammen, aber meistens gibt es da auch Clashes dazwischen. Beispielsweise manchmal haben wir relativ progressive Gesetze, aber andere gesellschaftliche Gegebenheiten wie auch religiöse Prägungen, die dann eben doch das Leben von queeren Menschen im Alltag einschränken. Und manchmal ist es auch andersrum.
Würden Sie denn sagen, jetzt gerade in diesen Zeiten, in denen wir uns befinden, Rechtspopulismus taucht immer häufiger in Europa auf, ist es in diesen Zeiten noch schwieriger geworden, als queere Person oder auch als queeres Paar zu verreisen?
Auf jeden Fall können wir sagen, dass sich die Gefahrenlage in Europa verändert hat und auch aktuell noch weiter verändert, aber das betrifft nicht nur den Bereich Reisen im Leben und den Sommerurlaub, sondern eben auch den Alltag.
Sie haben gerade schon darauf hingewiesen, dass man sich möglichst ausführlich vorbereiten soll. Da gibt es ja zum Beispiel auch so was wie den Gay Travel Index oder auch die sogenannte Rainbow Map, die veröffentlicht wird, die anzeigt, wie sicher es gegebenenfalls ist, als queere Person in ein Land zu reisen. Würden Sie sagen, solche Angebote sind hilfreich?
Auf jeden Fall, glaube ich, können Sie das Wissen vor einer Reiseplanung auf jeden Fall erhöhen. Aber viele landesspezifische Gesetze, die von ILGA Europe zum Beispiel auf der Rainbow Map zusammengefasst werden, die betreffen jetzt queere Leute aus dem Ausland gar nicht. Zum Beispiel betrifft es die ja nur selten, ob man da jetzt als queeres Paar heiraten oder adoptieren kann in diesem Land. Was allerdings schon wichtige Parameter sind, sind die, ob es Gesetze gegen queerfeindliche Hasskriminalität gibt. Also kann ich mich im Falle eines Übergriffs auf die örtlichen Behörden verlassen oder vielleicht auch eher nicht. Und auch natürlich das Wichtigste, ist Queerness, ist Homosexualität, Bisexualität, Transgeschlechtlichkeit überhaupt legal erlaubt in diesem Land? Und solche Formate wie eben die Rainbow Map, der Gay Travel Index, aber auch die ausführlichen Länderinformationen des Auswärtigen Amts können einem einen Überblick geben, aber eine Garantie für das Reiseerlebnis sind sie trotzdem nicht.
Jetzt haben Sie schon das Auswärtige Amt angesprochen, da wäre ich jetzt auch als nächstes drauf eingegangen. Da gibt es eine Seite für queere Menschen sozusagen, die Verhaltensweisen angibt, also Vorschläge, wie man sich verhalten soll, wenn man als queere Person reist. Was halten Sie von solchen Hinweisen?
Diese Hinweise sind an sich gut. Also es ist gut, dass es Hinweise überhaupt gibt und dass das Auswärtige Amt auch dafür spezifische Empfehlungen ausspricht. Allerdings würde ich sagen, dass eben auch beispielsweise rassifizierte Personen oder alleinreisende, weiblich gelesene Personen auch ganz viele dieser Vorsichtsmaßnahmen treffen sollten, also nicht nur queere Personen. Und dann ist es natürlich auch immer eine Frage, wie sichtbar oder unsichtbar möchte ich und kann ich mich auch verhalten? Das ist eine Frage, die kann weder das Auswärtige Amt beantworten, noch der Gay Travel Index, sondern das ist was Individuelles. Bin ich damit okay, mit meiner Partnerin im Ausland so zu tun, als wären wir Schwestern? Oder reise ich vielleicht auf eine Pride-Veranstaltung im Ausland, wo ich mich ganz bewusst in all meinen Regenbogenfarben zeigen möchte? Das ist immer eine individuelle Gefahreneinschätzung, wie es auch im Prinzip auch auf deutschen Straßen ist, wenn man sich überlegt, fahre ich gemeinsam mit anderen zum CSD oder alleine.
Gibt es denn aus Ihrer Sicht genügend Angebote, also auch speziell für queere Menschen, sowas wie Reiseagenturen oder vielleicht auch geführte Reisen oder sowas? Gibt es da Angebote und wenn ja, sind das genügend aus Ihrer Sicht?
Also in den letzten Jahren haben die Angebote eindeutig zugenommen. Allerdings ist es auch da so, dass wir halt mehr in den Metropolen in Köln und Berlin Angebote haben, wo es irgendwie auch Gruppen gibt, wo man sich gemeinsam zum Beispiel auf eine Reise vorbereiten kann oder sich eben beraten lassen kann, auch durch eine Agentur. Und das ist aber halt eben noch nicht überall in Deutschland so. Die Frage ist allerdings, sollten wir solche sozusagen extra Angebote fördern oder ist nicht eigentlich eher unser gesellschaftlicher Anspruch, dass eben auch alle Reiseagenturen auf solche Themen Rücksicht nehmen und dass die Akzeptanz in der gesamten Gesellschaft und bei allen Angeboten steigt?
Kerstin Toast vom Lesben- und Schwulenverband Deutschland war das über Dinge, auf die queere Personen beim Reisen achten sollten. Und wir haben ja gerade über den Gay Travel Index gesprochen, also über die Liste, die anzeigt, wie sicher einzelne Reiseländer für queere Personen sind. Auf Platz 1 sind Kanada, Malta, Neuseeland, Portugal und Spanien. Deutschland kommt 2 Plätze dahinter. I could eat that girl for lunch, yeah, she dances on my tongue, tastes like she might be the one. And I could never get enough, I could buy her so much stuff, it's a craving, not a crush, huh? Somebody Wohl kaum ein Kleidungsstück weckt die Sehnsucht nach fernen Ländern so sehr wie das Hawaii-Hemd. Mal ist es poppig bunt, mal eher schlicht und dezent. Aber elegant ist es meist und sorgt zuverlässig überall auf der Welt für Aufsehen. Tatsächlich sind die farbigen Hemden aber viel mehr als ein beliebtes Urlaubsmitbringsel. Für die Bewohner der Trauminseln im Pazifischen Ozean sind sie auch Ausdruck ihrer Kultur und vor allen Dingen ihres Lebensgefühls. Thomas Sambol hat sich auf Maui und auf Big Island umgeschaut und ist auf die Spur dieses ungewöhnlichen Shirts gegangen.
Wind und Wellen meinen es an diesem Morgen mal wieder gut mit den Surferinnen und Surfern in der Bucht von Hilo. Ein lauer Passatwind weht aus Nordwest und sorgt für sanfte Wellen an der Ostküste von Big Island, auf denen es sich wunderbar entspannt Richtung Strand reiten lässt. Auch Sig Zane ist hier vor der Arbeit noch mal eben aufs Brett gestiegen. So, wie er es eigentlich jeden Tag macht, um fit zu bleiben und um Ideen zu sammeln. Denn der sportliche Hawaiianer, Anfang 70, grauer Kinnbart und von allen respektvoll nur Uncle Sig genannt, ist berühmt für die von ihm entworfenen Hawaii-Hemden. Manche nennen ihn auch den Karl Lagerfeld der Südsee. Ich versuche jung zu bleiben, deshalb surfe ich jeden Tag. Der Ozean tut so gut, er hält mich und meine Gedanken jung. Und wenn dann eine Welle kommt, ist das einfach perfekt. Deshalb bin ich heute auch so cheerio.
That's why I'm so cheerio today.
Sig Zanes Boutique und Werkstatt liegen im pittoresken Zentrum der kleinen Hafen- und Inselhauptstadt Hilo. Im Obergeschoss wird geschneidert, unten im Laden können die Kunden seine fertigen Kreationen bewundern. Und natürlich auch kaufen, wenn sie das nötige Kleingeld dafür haben. Unter $100 ist so ein Hemd bei Uncle Sig kaum zu haben. Im Supermarkt gibt es Aloha-Shirts, wie sie auf Hawaii genannt werden, auch schon für $20. Was also macht Sig Zane anders?
There were a lot of shirts that were made in America or made in Japan.
Es gab jede Menge Hemden, die in Amerika oder in Japan gemacht wurden. Von Künstlern, die keine Hawaiianer waren. Sie haben alle möglichen Motive verwendet, aber das hatte eigentlich nicht wirklich was mit Hawaii zu tun. Da beschloss ich, wirklich echte Aloha-Shirts zu machen. Mit besonderem Blick auf die Pflanzen auf unseren Inseln und mit besonderem Blick auf unsere Sicht der Dinge. Und so hat das angefangen.
Our perspective of things. And that was the start.
Knallige Farben und Fantasiemotive wie in den Souvenirläden und Touristenshops bei Uncle Sig Fehlanzeige. Auf seinen Aloha-Shirts sind Blüten und Blätter zu sehen, die für die Hawaiianer traditionell eine große Bedeutung haben und die es auch nur hier auf den Inseln gibt.
So you see that leaf out there? That tree that's right outside in front of my shop is called a kukui.
Siehst du die Blätter da draußen, den Baum direkt vor meinem Laden? Er heißt Kukui. Seine Nüsse sind voller Öl, deshalb kann man sie quasi als Lampen benutzen. Kukui steht in der Überlieferung für Erleuchtung. Wenn wir also so ein Hemd anziehen, wollen wir auch in gewisser Weise erleuchtet werden.
We want to be enlightened. This one is called kahuna tea.
Oder dies hier, das heißt kahuna tea. Ein Blatt, das einen schützen soll. Eine sehr wichtige Pflanze für uns. Und ich möchte, dass die Menschen das wahrnehmen und nicht denken, das sei Müll.
And not think of it as trash.
Hinter jedem Hemd von Uncle Sig steckt also eine Geschichte. Ein Stück altes Hawaii, wenn man so will, dessen Mythen und Legenden jahrhundertelang nur durch Gesänge und Tänze wie den Hula weitergegeben wurden. Auch Sig Zane ist begeisterter Hula-Tänzer und hat dabei eine Menge gelernt. Die mit dem meisten Wissen haben mir alles erzählt darüber, wie dieses Land entstanden ist, über die Lava, den Regen und den Wind. Und daraus bekomme ich meine Informationen, was ich zu tun habe. Jedes meiner Hemden hat also eine Geschichte, warum ich es gemacht habe. Und auf diesem Hintergrund sind die Hemden echt hawaiianisch. Jeder, der hier anfängt zu arbeiten, muss auch ein Geschichtenerzähler sein. Und ich hoffe, dass jeder Kunde diesen Laden mit einer Geschichte wieder verlässt.
Leaves the shop with a story.
Auch auf dem jährlichen Kunsthandwerkermarkt auf der Nachbarinsel Maui gehören Aloha-Shirts mit Geschichte zu den Rennern. Selbst Kaikis, wie Kinder auf Hawaii genannt werden, sind schon mit diesen Hemden unterwegs. Mit dem Lulu'u-Shirt zum Beispiel, dem Motiv mit der hawaiianischen Palme, deren Blätter einem armen Jüngling einst zur Heirat mit einer Häuptlingstochter verholfen haben sollen. Oder die mit der schwarzen Koralle, Koa Koa. In den alten Mythen das Symbol für die Entstehung des Lebens auf der Erde, erzählt die Designerin Oni Bakutis an ihrem Stand.
So there's a creation chant called the Kumulipo.
Es gibt dazu auch eine Art Schöpfungslied, das wir Kumulipo nennen. Die Koralle war demnach das Erste, was es auf der Welt gab. Daraus hat sich alles entwickelt. Wenn man ein neues Haus baut oder einen Zeremonienplatz, dann ist ein Stück Koralle das Erste, was man dorthin legt.
The first thing you put down is coral.
Jedes Hemd von Arne Bakutis trägt einen kleinen Anhänger. Darauf stehen der Name des Designs und ein Verweis auf ihre Website, wo man die Geschichte des jeweiligen Aloha-Shirts nachlesen kann. Alle Hemden seien aus 100% Baumwolle gemacht, betont sie. Den Stoff muss sie allerdings importieren. Auf Hawaii gibt es keine Baumwolle und die Textilindustrie liegt am Boden. Das macht die auf den Inseln gefertigten Aloha-Shirts so teuer. In den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts war das noch ganz anders. In Honolulus Chinatown gab es unzählige Schneidereien, in denen sich jeder ein Hemd nach Wunsch nähen lassen konnte. So entstanden die ersten Hawaii-Hemden.
And it starts to spread throughout the world.
Von da aus haben sie sich über die ganze Welt verteilt. Es waren übrigens Locals, die sie verkauft haben, also nicht nur Chinesen. Als immer mehr Touristen nach Hawaii kamen, wurden auch die Hemden immer beliebter. Die Reisenden wollten ein Souvenir von den Inseln haben.
Die Hawaiianer selbst fanden die Kleidungsstücke allerdings zunächst nicht besonders fancy, sagt Oni Bakutis. Gerade nachdem Hawaii zum 50. Bundesstaat der USA geworden war, wollten die Leute nicht wie rückständige Hinterwäldler wirken und bevorzugten deshalb moderne westliche Klamotten. Seit den 80ern hat sich das irgendwie geändert. Immer mehr Menschen beklagten den schleichenden Verlust der hawaiianischen Kultur und Identität und die zunehmende Amerikanisierung der Inseln. Damals schmiss auch Sig Zane seinen Job als Landverkäufer und ging lieber, ganz traditionell, surfen und fischen. Und begann, Aloha-Shirts zu entwerfen.
Now we have many.
Heute machen viele Leute einheimische Produkte. Das gehört uns, das sind wir. Das ist unsere Identität.
This is our identity.
Es gibt aber auch Hawaiianer, denen Mythen, Legenden und Traditionen ziemlich wurscht sind und die einfach nur ein schönes, angenehm leichtes Hemd anziehen wollen. Randy Rona gehört dazu, ein Fensterbauer aus Kailua Kona an der Westküste von Big Island mit Vorfahren aus Bremen.
Do me if I like the pattern, I'm gonna wear it. I don't care where it's made.
Wenn mir das Muster gefällt, dann trage ich es auch. Und mir ist egal, wo es gemacht wurde. Man bezahlt locker über $100 für ein Hemd. Das kann sich nun wirklich nicht jeder leisten. Ganz im Ernst, ich kaufe meine Aloha-Shirts auch bei Amazon. Die haben eine große Auswahl und der Preis stimmt. Schlechte Aloha-Hemden gäbe es nicht, ist sich Randy sicher. Das, was die Touristen so tragen, sei vielleicht, nun ja, ein bisschen bunter und schriller. Hawaiianer würden wohl eher die dezenteren Töne wählen. Aber das sei ja schließlich Geschmackssache. Sein erstes Aloha-Shirt hatte er schon, als er noch ein kleines Kind war. Bis heute trägt Randy Rona täglich solche Hemden, so wie viele andere Inselbewohner auch.
Yeah, daily, very popular.
Die sind sehr populär. Die Leute tragen sie bei der Arbeit. Ich trage immer Aloha-Shirts bei der Arbeit. Auch die Geschäftsleute legen hier oft Schlips und Kragen zur Seite und laufen mit solchen Hemden herum. Und wenn ich meinen Sohn in Colorado besuche, dann trage ich natürlich auch überall mein Aloha-Shirt. Für mich ist das wie eine Art feiner Anzug. Hawaii ist eben kein so kalter und zugeknöpfter Ort.
You know, Hawaii is not a cold and tight place.
So sieht es auch Sig Zane, der Karl Lagerfeld von Hawaii. Und weil man auf den Inseln alles ein bisschen lockerer und entspannter sieht, Aloha eben, könnte er doch auch mal in einem seiner Shirts surfen gehen, oder? Onkel Sig scheint ernsthaft zu überlegen. Und dann lächelt er verschmitzt.
I never surfed with an Aloha shirt yet.
Ich habe bisher noch nie in einem Aloha-Shirt gesurft. Wir haben dafür andere Leute, Models, die wir dann auch fotografieren können. Vielleicht, wenn ich richtig gut surfen könnte, dann könnte ich auf dem Brett ganz stolz posieren. Aber ich dürfte auf keinen Fall herunterfallen. Und dafür bin ich echt nicht gut genug.
Maybe if I was really good at it, then I could, you know, boast and be, stand really proud. But, you know, I kind of fall off and, you know, I'm not that good.
Natürlich hören wir jetzt in hawaiianische Musik rein. Und um nochmal auf den Gay Travel Index zurückzukommen, über den wir gerade gesprochen haben, Hawaii liegt im Vergleich mit anderen US-Bundesstaaten auf Platz 12. Gleich reisen wir von Hawaii in eine ganz andere Ecke der Welt. Und zwar nach Bern. Ich hoffe, Sie haben auch nach der EM noch ein offenes Ohr für Fußball, denn darum wird es gleich gehen. Musikalisch bleiben wir noch ein bisschen auf Hawaii. Das hier ist Jack Johnson aus Hawaii mit Better Together.
There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions in my heart, like why are we here and where do we go and knock on me so hard. It's not always easy and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars and we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do, but if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between, with only two, just me and you. Not so many things we got to do, or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. We're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together.
in our way. And when I wake up, you look so pretty sleeping next to me. But there is not enough time, and there is no song I could sing, and there is no combination of words I could say, but I will still tell you one thing, we're better together.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Immer noch mit mir, Laura Kingston. Und wenn Sie gerade von Mallorca aus lauschen, dann werden Sie es schon mitbekommen haben, dort finden heute einige Demos gegen den Massentourismus auf der Insel statt. Aber nicht nur in Spanien kämpft man mit dem Problem, auch in Prag. Wie die tschechische Stadt damit umgeht, hören wir gleich.
Lying, stealing sheep, and beg you from her knees, make you think she needs it this time. She'll tear a hole in you, the one you can't repair. But I still love her, I don't really care. When we were young, oh, we did enough. When it got cold, ooh, we bundled up. I can't be told, I can't be done. It's better to feel pain than nothing at all. The opposite. No.
Waren Sie denn eigentlich schon mal in Prag? Ich schon, als ich Abi gemacht habe. Und meine Erinnerung daran, wunderschön, aber auch ganz schön voll. Und das ist in den letzten 13 Jahren natürlich nicht weniger geworden. Die Prager Einwohner müssen also schauen, wo sie bleiben. Warum Prag gerade in Sachen Tourismus an einem kritischen Kipppunkt steht, Marianne Alweis hat es herausgefunden.
Die Karlsbrücke in Prag ist immerhin breit genug für den steten Touristenstrom. Große Gruppen mit Kopfhörern schieben sich über die Moldau, schlängeln sich vorbei an Souvenirständen und asiatischen Hochzeitspaaren samt Fotografen. Einheimische verirren sich selten hierher. Viele Besucher finden das normal.
Also für die Großstadt ist das super. Ich finde das Gewusel schön.
Ja, also ich schließe mich an. Ich finde es auch angenehm. Also es gibt überfülltere Orte.
In Prag zum Beispiel die schmalste Gasse Tschechiens in der Nähe der Karlsbrücke. Vorübergehend geschlossen, heißt es im Internet. Das stimmt so nicht. Theoretisch ist sie offen. Eine Ampel regelt sogar den Durchgang. Doch die Schaulustigen verstopfen selbst die breite Straße vor der Gasse. Wir haben das auf TikTok gesehen. Wir haben nach spannenden Orten in Prag gesucht. Und dann war die Gasse in 3-4 Videos. Das Restaurant hinter der Gasse am Moldauufer wollte nur noch zahlende Gäste durch die Gasse lassen und stellte ein Warnschild auf. Wegen der sozialen Netzwerke ist die Gasse so populär geworden, dass Massen hier durchgehen. Und wir verlieren Gäste. Inzwischen ist das Schild wieder abmontiert. Die Stadt Prag hat es entfernen lassen. Ihr gehört die alte Feuergasse. Doch die Debatte über Overtourism flaut nicht ab. Die Kellner im Restaurant verstehen die ganze Aufregung nicht so ganz. Naja, wir leben davon. Wir mögen Touristen. Hier im Zentrum wohnen eh nur reiche Leute. Die können in ihre Landhäuser flüchten. Aber wir müssen unsere Mieten bezahlen. Besonders auf der Kleinseite unterhalb der Prager Burg leben noch viele Einheimische. Hier gibt es nicht nur noch Touri-Kneipen und Ramschläden, sondern auch Galerien, Metzger, Obsthändler und Cafés mit Stammgästen. Ich selbst freue mich über Touristen, erzählt eine ältere Pragerin. Aber inzwischen sind manche Orte so entvölkert und überlaufen, dass die Atmosphäre darunter leidet, denn die hängt von der Gemeinschaft ab. Dieser Genius Loci Prags droht verloren zu gehen, unwiederbringlich. Wir Alteingesessenen versuchen, unsere Treffpunkte zu erhalten. Einige aus unserer Clique mussten aber schon wegziehen und kommen nur noch zu Besuch zurück. Eine andere Kaffeebesucherin ist vor längerer Zeit aus Prag nach Köln gezogen und viel gereist. Die Moldau-Metropole hält sie für die schönste Stadt der Welt. Ich war während der Pandemie hier und bin auf der Karlsbrücke spazieren gegangen. Ich habe die Schönheit Prags ganz anders sehen können. Ich habe es so genossen. Es war wunderschön. Ohne Touristen. Die Corona-Zeit war für viele Einheimische eine willkommene Verschnaufpause, auch für den Mietmarkt. Für die Hotellerie und große Teile der Gastronomie allerdings eine Katastrophe. Restaurants und Cafés mussten schließen. Inzwischen haben andere die Lücken gefüllt und es reisen noch mehr Gäste nach Tschechien als vor der Pandemie. Die größte Gruppe sind mit Abstand die Deutschen. Der Stadtanthropologe Michal Lehečka sieht Prag auf einen kritischen Kipppunkt zu steuern. Auch für den Tourismus könnte das Folgen haben, denn Prag befindet sich in einer Situation, in der ein weiterer Anstieg der Besucherzahlen zu echten Problemen für die Stadt führen könnte. Volle Straßen, voller Nahverkehr, Lärm rund um die Uhr. Seit 4 Jahren versucht die tschechische Tourismuszentrale, Besucher aus dem Zentrum in andere schöne grüne Stadtteile zu locken oder ganz raus aus Prag. Allerdings meist ohne Erfolg oder nur in ohnehin schon überfüllte Orte in der Nähe der Hauptstadt. Seit der neuen Tourismusstrategie aus dem Jahr 2020 arbeiten wir daran, das Image von Prag als billigem Partyziel loszuwerden, erklärt Klara Janderova von Czech Tourism. Wir richten unsere Werbekampagnen an Reisende aus der Altersgruppe 35+, die sich beispielsweise mehr für Kultur, Sehenswürdigkeiten und Gastronomie interessieren. Konkret debattiert wird allerdings nur über ein Verbot von besonders anstößigen Kostümen bei Junggesellenabschieden. Anwohner fordern immer wieder frühere Schließzeiten oder Nachtfahrverbote. Doch mit Regulierungen tut sich die wirtschaftsliberale Touristenstadt schwer. Laut Analysen steigen die Zahlen der kurzfristigen Mietwohnungen in Prag wieder. In vielen europäischen Städten werden Plattformen wie Airbnb reguliert, so die Publizistin Apolena Rychlíková. In Prag herrscht dagegen Stillstand. Unter anderem deshalb, weil die Stadt nicht in der Lage ist, die bestehenden Vorschriften durchzusetzen. Die Folgen werden immer spürbarer. Die Mietpreise haben mit zum Teil 20 Euro pro Quadratmeter fast das Münchner Niveau erreicht, bei deutlich niedrigeren Einkommen. Im historischen Zentrum Prags machen Airbnb-Angebote schon ein Zehntel des Wohnungsbestandes aus. Fast 80% der Apartments werden von Gastgebern angeboten, die zwei oder mehr Wohnungen vermieten. Diese Woche hat die tschechische Regierung ihr Tourismusgesetz geändert und Online-Anbieter verpflichtet, Mietobjekte anzumelden. Umgesetzt werden soll das allerdings erst in einem Jahr und eine tschechische Initiative ist es auch nicht, sondern eine Vorgabe der EU-Kommission.
Rozvoněl se vínem, minem se na minem, jako ty mě nemá nikdo rád. Bůh na zem hvězdu schodil, když po nebi chodil, teď si můžu něco přát. Papírový draky, slunce, hory, mraky, umět chtít to, co mám. Poznat, když se mýlím, opustit v tu chvíli pro neznámé to, co znám. Půjdu kam chci a nikdy mě nedoženou. Musím jen přiznat, oplakat, zapomenout. Půjdu kam chci a nikdy mě nedoženou, musím jen zapomenout. Ty mý ubrečený křivdy nestaly se nikdy, to jen sen se mi zdál. To jen moje chtění cestu kroutí mění, to jen cíl je mnohem dál. To jen neznám sebe samu, z lenosti se klamu, zbytečně mám někdy strach. Často mě i zvyklá to, na co jsem zvyklá, po mně, že si jenom prach. Půjdu kam chci a nikdy mě nedoženou, musím jen přiznat, oplakat, zapomenout. Půjdu kam chci a nikdy mě nedoženou, musím jen zapomenout. Chci a nikdy mě nedoženou, musím jen přiznat, oplakat, zapomenout. Půjdu kam chci a nikdy mě nedoženou, musím jen zapomenout. Pokoj rozvoněl se vínem, minem se neminem, jako ty mě nemá nikdo rád. Bůh na zem hvězdu schodil, když po nebi chodil, teď si můžu něco přát. Papírový draky, slunce, hory, mraky, umět chtít to, co mám. Poznat, když se mýlím, opustit v tu chvíli pro neznámé to, co znám. Půjdu kam chci a nikdy mě nedoženou. Musím jen přiznat, oplakat, zapomenout. Půjdu kam chci a nikdy mě nedoženou. Musím jen zapomenout. Půjdu kam chci a nikdy mě nedoženou, musím jen přiznat, oplakat, zapomenout. Já půjdu kam chci a nikdy mě nedoženou, musím jen zapomenout.
Der Stadtstaat Singapur hat in den letzten Jahren eine grüne Revolution erlebt. Inmitten von Hochhausschluchten sind hunderte landwirtschaftliche Farmen und Gartenprojekte entstanden. Zur grünen Lunge der Stadt gehört auch der Botanische Garten. Den hat die britische Kolonialmacht im Jahr 1859 angelegt. Und der Garten war nicht nur als Promeniermeile gedacht. Er war vor allen Dingen wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Interessen geschuldet. Das britische Empire brauchte nämlich Rohstoffe. Heute sind die Gärten ein touristisches Highlight in einem Land, in dem die Medien autoritär gelenkt werden und viele Journalisten Selbstzensur üben, wie die Organisation Reporter ohne Grenzen schreibt. Singapur gilt als semi-autoritärer Staat. Seit über 50 Jahren regiert dieselbe Partei. Gleichwohl gibt es auch eine andere Seite des Stadtstaates, jenseits der Hochhausschluchten und Konsumpaläste. Pulau Ubin ist ein verborgener Schatz. Als eine der letzten natürlichen Oasen bietet die kleine Insel eine beeindruckende Tierwelt und Natur. Michael Marek war für uns dort.
Wir sind hier in dieser Ort, heißt Changi. Changi ist nordöstlich von Singapur. Und wir wollen zu dieser Insel Pulau Ubin fahren. Wir müssen mit dem Fähre, das dauert wahrscheinlich zwischen 15 bis 20 Minuten.
Kay Chiu ist Singapurer, hat in Deutschland studiert und kennt sich aus auf dem kleinen Eiland, das etwa 6-mal so groß ist wie Helgoland. Für Touristinnen und Touristen überraschend? Einen Fahrplan gibt es nicht. Die kleine Fähre für die Überfahrt durch die Meerenge von Johor legt erst ab, wenn 12 Personen an Bord sind. Drüben auf Pulau Ubin, wo es einst Granitsteinbrüche und Kautschukplantagen gab, liegt heute ein Naturschutzgebiet. Ein Ort ohne Wolkenkratzer und Stahlbeton, wie sonst in der Stadt. Dafür ein tropisches Refugium für Flora und Fauna. Der Äquator ist ganze 150 Kilometer nah.
So, diese Insel ist ungefähr 1 Kilometer weg von Singapur. Und hier sehen Sie nicht so viele Menschen. Nur einige Leute, die sind hier geboren. Es gibt einige Familien, die wohnen hier, ein paar hundert. Ja? Und einige von den Wohnungen sind noch da, aber viele sind schon zerstört. Und hier haben wir diesen Naturpark. Die Biodiversität ist sehr gut. Man kann wandern, man kann mit Fahrrad fahren, man kann mit einer kleinen Taxi mieten bis zu die anderen Ende von dieser Insel fahren. Es gibt Korallen hier, eine Mangrove-Sumpf hier.
Am Landesteg der Fähre laufen streunende Hunde herum. Männer mit Zigaretten im Mund angeln am Ufer. Es geht gemächlich zu. Auf Pulau Ubin ticken die Uhren anders. Das einzige Dorf, Kampong Sungai Durian, besteht aus einfachen Wellblech- und Holzhütten. Die wenigen Bewohner führten ein einfaches, traditionelles Leben, erklärt Kay Cheo. Viele von ihnen sind Fischer, Landwirte oder Händler. Ihre Familien leben seit Generationen auf der Insel.
Singapur ist seit 65 selbstständig. Heute, unsere Bevölkerung ist 5,6 Millionen Einwohner. 76% plus minus, die sind Chinesen. Ungefähr 15% Malaien, 7% Inder und 2% sind aus anderen Nationalitäten. So, wir sprechen die Mehrheit Englisch. Die nationale Sprache hier ist Malaiisch.
Singapur sei ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen, Religionen und Ethnien, erklärt Kay Cheo. Trotzdem gelinge das Zusammenleben und gleichzeitig gibt es auch in Singapur eine gewisse Fremdenfeindlichkeit, entstanden während der Covid-19-Pandemie. Opfer sind meist Wanderarbeiter, hauptsächlich Männer aus Bangladesch, Indien und Sri Lanka, die schlecht bezahlte Jobs übernehmen, die von den Singaporeans gemieden werden, vor allem in der Bau- und Produktionsbranche. Davon ist auf Pulau Ubin nur wenig zu spüren. Durch das Dorf führt ein Schotterweg statt einer 5-spurigen Stadtautobahn. Es gibt Fahrräder statt Luxuskarossen und jede Menge wilde Tiere abseits des Großstadtdschungels. Hier arbeitet Noel Thomas als Conservation Manager für das National Park Board. Die Aufgabe der staatlichen Behörde, die rund 400 Parks von Singapur zu schützen und zu managen. Auch Pulau Ubin gehört dazu.
Pulau Ubin? It's a home to many critically endangered plants and animals.
Pulau Ubin ist die Heimat vieler vom Aussterben bedrohter Pflanzen und Tiere, darunter einige, die nirgendwo sonst in Singapur zu finden sind. Die Insel ist etwa 10 Quadratkilometer groß und liegt im Nordosten von Singapur. Die Insel erstreckt sich 7 Kilometer von Ost nach West und 2 Kilometer von Nord nach Süd.
And about 2 kilometers north to south.
Artenvielfalt von Pulau Ubin zu erhalten, sei von großer Bedeutung für den Naturschutz in Singapur, erklärt der junge Wissenschaftler. Die Regierung habe Maßnahmen ergriffen, um dieses einzigartige Ökosystem zu bewahren. Deshalb ist der größte Teil der Insel als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Was Pulau Ubin so besonders macht? Zum Beispiel der kleine falsche Vampir, den es nur auf dieser Insel gäbe, so Noel Thomas.
Do not get fooled by the name vampire. This is not one of the bats that feed on blood.
Lassen Sie sich nicht durch den Namen Vampir täuschen. Es ist keine Fledermausart, die sich von Blut ernährt. Dieser kleine Kerl trägt seinen Namen nur deshalb, weil er äußerlich einem Vampir ähnelt. Doch dieser falsche Vampir ernährt sich ausschließlich von Insekten und Pflanzen. Außerdem gibt es hier noch das vom Aussterben bedrohte malaiische Schuppentier, ein sehr scheues Säugetier, weil es mit Schuppen bedeckt ist. Pulau Ubin ist auch ein bekannter Ort für Schleichkatzen. Diese Tiere bekommt man nur selten zu Gesicht, aber sie hinterlassen Spuren im Wald. Wenn man unterwegs ist, findet man sie in Form von kleinen Kothäufchen.
Pulau Ubin hat auch zu einem blühenden Ökotourismus beigetragen. Naturfreunde, Touristinnen und Touristen und Abenteurer strömen hierher, um die unberührte Wildnis zu erkunden, auf Fahrrädern durch die Gegend zu radeln oder mit dem Kajak die umliegenden Gewässer zu erkunden. Das kleine Eiland ist Mikrokosmos und Rückzugsgebiet für seltene Tierarten, darunter auch Warane, Languren und sogar Nashornvögel.
Another star of Ubin is the greater mouse deer.
Ein weiterer Star von Pulau Ubin ist der Großkantschil, der zur Säugetierfamilie der Hirschferkel gehört. Die Tiere gibt es fast nur auf dieser Insel. Außerdem gibt es noch Graureiher, die in vielen Ländern der Welt zu Hause sind. Hier nutzen sie die alten Steinbrüche als Schlaf- und Rastplatz.
Great herons are present and they use them as a roosting site.
Es ist schwül und heiß. Mit einem klapprigen Uralt-Taxi geht es in den Osten der Insel zur Hauptattraktion, den Chek Chawa Wetlands, ein Feuchtgebiet mit Mangrovensumpf. Unterwegs durchquert man einen tropischen Regenwald und man kann hier Waldbewohnern mit feinen Nasen begegnen, KGU.
Wir sind hier ganz tief in diesem Regenwald. Das ist nicht so dick. Und wir haben verschiedene Tiere hier. Die Wabor, sie suchen etwas zum Essen, aber Untergrund und so weiter. Sie nehmen ihre Schnauze und sie graben, ja. Wabor, das ist ein wilder Schwein, ja.
Yes, so da.
Die Wildschweine sind an die Menschen gewöhnt, erklärt Herr Chiu. Die wissen genau, wie man an die Köstlichkeiten kommt, vor allem bei Fahrradfahrern, die in ihren Körben Essbares dabei haben. Aber das gilt auch für die Languren, die entlang der Piste umherziehen und auf unvorsichtige Touristen warten.
Dann gibt es auch Affen hier, Papageien. Es gibt Monitor Lizard, die sind auch hier Schlangen. Aber diese Tiere, die sind nur am Tag zu sehen. Abends gibt es ganz andere Tiere. Die Dschungel ist lebendig mit diesen Nacktieren, die kommen raus, die suchen, essen und so weiter. Ja? So, es gibt auch Schmetterlinge, schauen Sie da. Oh. Ja, okay.
Am Ende des Weges beginnt ein Holzpfad, der über dem Feuchtgebiet zu schweben scheint. Mangroven, wohin das Auge reicht, und eine Meereslagune voller Seegras. Es gibt Meeresschnecken, Tintenfische, Seesterne. Mit etwas Glück findet man sogar Seepferdchen. Doch dieses fragile Ökosystem ist gefährdet. Der steigende Druck auf Singapurs begrenzte Landesressourcen hat dazu geführt, dass es immer mehr und neue Entwicklungsprojekte gibt. Diese könnten das Leben auf der Insel gefährden, meint Noel Thomas. Ob der Klimawandel Flora und Fauna bereits beeinflusst habe? Als Wissenschaftler könne er darauf noch keine abschließende Antwort geben.
Effects of climate change is something that we have to monitor over a long time.
Wir müssen die Auswirkungen des Klimawandels über einen langen Zeitraum beobachten. Klar ist, Pulau Ubin wird durch seine Mangroven geschützt. Aber wir haben mit einer umfassenden Datenerhebung zur biologischen Vielfalt gerade erst angefangen. Wir brauchen mehr Zeit und viele Daten, damit wir in den nächsten 3 Jahren Aussagen zur Biodiversität und zum Klimawandel auf Pulau Ubin treffen können.
Thank you.
Die Menschen, die wir getroffen haben, waren freundlich und zuvorkommend. Über Politik offen sprechend aber wollte niemand. Das ist in Singapur ein No-Go und hat mit Höflichkeit zu tun und einer etwas anderen Mentalität. Die Menschen sind stolz auf ihr Land, das es von der sogenannten Dritten Welt in die Erste geschafft hat. Heute zählt Singapur laut Transparency International zu den am wenigsten korrupten Staaten der Welt. Gleichzeitig gibt es in Singapur seit der Unabhängigkeit von Großbritannien 1963 quasi eine Einparteienherrschaft trotz demokratischer Wahlen. Bezogen auf die Medienfreiheit führt Reporter ohne Grenzen Singapur von 180 Staaten nur an Stelle 129. Selbst Simbabwe, Haiti, Mali oder Katar, allesamt nicht für die Pressefreiheit bekannt, liegen noch vor dem Stadtstaat und nur knapp vor Somalia, Libyen oder Belarus. Die Medien werden autoritär gelenkt, viele Journalisten üben Selbstzensur. Online-Nachrichtenportale werden überwacht und benötigen eine Lizenz vom Staat und es gibt die Todesstrafe. Für den Handel von Rauschgift wurden 2022 und 2023 wieder Menschen hingerichtet. Das alles wird von Amnesty International immer wieder kritisiert. Ortswechsel mitten im Stadtzentrum von Singapur.
Wir fahren gerade durch den historischen Kern des Botanischen Gartens. Er wurde 1859 gegründet und ist heute Singapurs einzige UNESCO-Welterbestätte. Vieles in der Parklandschaft ist seit unserem ersten Direktor unverändert geblieben und Teil des Kulturerbes.
Therese Chu arbeitet als Direktorin für die Singapore Botanic Gardens.
Der Botanische Garten wurde während der Kolonialzeit angelegt. Er war Privatpark und Lustgarten. Die Leute kamen hierher, um seltene Pflanzen zu besichtigen. Und er war ein schöner Ort für die Kolonialisten, um in Singapur spazieren zu gehen.
Gegründet wurde der Botanische Garten Singapur durch den Schotten Lawrence Niven. Heute beherbergt der im englischen Landschaftsstil angelegte Garten historische Gebäude und eine Vielzahl exotischer Pflanzen. 1874 kam die grüne Oase unter staatliche Kontrolle und entwickelte sich zu einem bedeutenden Zentrum für Wissenschaft, Forschung und zum Schutz der Flora, sagt Direktorin Chu.
So when the place was first established, it was conceived as an English landscape garden.
Der Ort wurde als englischer Landschaftsgarten angelegt. Damals, im 19. Jahrhundert, war das eine neue Bewegung, bei der es um einen weniger formal gestalteten Garten ging. Daher sind die angelegten Wege kurvenreich und weichen von den streng geometrischen Formen der europäischen Gärten ab. Im Laufe der Zeit hat sich das verändert. Heute versuchen wir, die Lebensräume für Flora und Fauna sowie die Ökologie des Ortes einzubeziehen.
Anfangs wünschte sich die britische Kolonialverwaltung eine grüne Oase als Zuflucht vor der schwülen Tropenhitze. Dann, ab Ende des 19. Jahrhunderts, gründeten die Briten ebenso wie Franzosen und Niederländer in ihren Einflusssphären botanische Gärten. Sie dienten der Forschung wie wirtschaftlichen Interessen, erklärt Therese Chu. Denn der industrielle Hunger nach Edelhölzern, Gewürzen, essbaren Pflanzen und medizinischen Wirkstoffen war gewaltig.
It was a very important economic garden. So this was back when all the colonies were trying to find plants.
Die Gärten dienten ökonomischen Zwecken. Das war die Zeit, als alle Kolonialmächte versuchten, Pflanzen zu finden, die für die Wissenschaft nützlich waren. Sie haben zum Beispiel Kautschuk, Kaffee Kaffee und Muskatnüsse angebaut. Der Botanische Garten Singapur war bekannt als Heimatstätte der Gummiindustrie. Einer unserer ersten Direktoren, Henry Nicholas Ridley, entwickelte eine Methode zur nachhaltigen Ernte von Latex, ohne dass diese anschließend absterben. Er führte die Experimente in Singapur durch und so begann die Gummiproduktion.
So he did the experiments in Singapore and then that's how the rubber industry started.
Zu internationaler Berühmtheit hat es der National Orchid Garden geschafft, als Teil des Botanischen Gartens. Er wurde 1995 eröffnet und gehört zu den weltweit führenden Forschungsinstitutionen in der Kreuzung unterschiedlicher Orchideenarten, um außergewöhnliche Farben, Formen und Eigenschaften zu erhalten. Heute beheimatet Singapur die größte Orchideensammlung der Welt. Noch vor wenigen Jahrzehnten waren sie in Europa etwas ganz Besonderes. Orchideen wurden direkt in den Regenwäldern gesammelt und mussten weite Schiffsreisen überstehen. Dadurch waren sie extrem teuer und schwer zu kultivieren. Im 16. und 17. Jahrhundert kamen sie mit den Entdeckern nach Europa. Seitdem entwickelten Züchter eine fast unüberschaubare Vielfalt aus Farben und Formen. Und hier im Botanischen Garten von Singapur kommen jedes Jahr neue Züchtungen durch Kreuzungen dazu und tragen mitunter Namen berühmter Persönlichkeiten und Staatsgäste. Pflanzen mit einer speziellen Mission, Völkerverständigung.
So I'm going to tell you a little about Singapore's orchid diplomacy.
Wir haben in Singapur so etwas wie eine Orchideendiplomatie. Die fußt auf einem speziellen Programm, die Hybridzucht von Orchideen. Wir benennen Orchideen nach VIPs, also sehr wichtigen Personen, die zu Besuch kommen. Beispielsweise Ihr Kanzler oder andere ausländische Würdenträger. Dann arbeiten wir mit unserem Außenministerium zusammen, halten eine Zeremonie ab, in der eine Orchidee nach dem Staatsgast benannt wird.
The Ministries of Foreign Affairs will work with us and will hold a ceremony and name orchids after them.
Singapurs blumige Charmoffensive findet regelmäßig statt, wenn Regierungschefs, Monarchen und Autokraten dieser Welt anreisen. Im VIP-Garten kann man sie bewundern, Orchideen mit den Namen von Nelson Mandela, Prinzessin Diane, Margaret Thatcher und Sebastian Kurz. Aber die Halbwertszeit mancher Stars und Sternchen ist meist kürzer als die der duftenden Pflanze, wie auch beim ehemaligen österreichischen Bundeskanzler.
Hier ist Barack und Michelle Obama.
Eine Orchidee ist nach Barack und Michelle Obama benannt. Ich glaube, mittlerweile gibt es über 200 VIPs mit einer eigenen Orchidee.
Eine Dendrobium Olaf Scholz gibt es ebenso zu bewundern wie eine Orchidee seiner Vorgängerin.
I didn't do my homework.
Angela Merkel.
Is it here? Oh, it is. Are you sure it's
In einer feierlichen Zeremonie wurde sie 2011 im Beisein der Ex-Regierungschefin der Öffentlichkeit vorgestellt und nach ihr benannt. Die Dendrobium Angela Merkel hat violett-mintfarbene Blätter, kann bei entsprechender Pflege meterhoch werden und trotzt auch widrigen Bedingungen, sagt zumindest Therese Chu.
The Dendrobium Angela Merkel is a hybrid of Dendrobium type orchids. It is
Die Dendrobium Angela Merkel ist eine künstliche Kreuzung verschiedener Orchideenarten. Wissen Sie, wie lange es dauert, um neue Hybride zu erhalten? Mindestens 7 Jahre. Wenn also die Würdenträger nach Singapur kommen, dann muss die Züchtung fertig sein, die Orchidee bereits blühen, um für die Benennung bereit zu sein. Dahinter steckt also jede Menge Arbeit und Aufwand.
But it's a lot and a huge amount of work goes behind this.
Über 4 Millionen Besucher kommen jedes Jahr in den Botanischen Garten. Trotzdem verliert man schnell das Gefühl, mitten in einer Megacity zu sein. Der Eintritt ist kostenlos, künstliche Bäume wie an anderen Orten Singapurs, Fehlanzeige. Ein besonderer Ort der Stille. Trotzdem gibt es einen Konflikt zwischen Flora und Fauna und einer Metropole wie Singapur, die immer größer wird, deren Bevölkerung stetig wächst und fortwährend Abfall produziert. Therese Chu.
But of course there's always going to be a little bit of conflict when it comes to the animals.
Natürlich wird es immer ein wenig diesen Konflikt geben, vor allem wenn Flora und Fauna verdrängt werden, aber Konflikt ist nicht das richtige Wort. Wir müssen darüber nachdenken, wie Stadt und und Natur zusammenleben können. Zum Beispiel gibt es in Singapur Nashornvögel. Wir haben ein wunderbares Artenschutzprojekt entwickelt, um die Vögel zu ermutigen, Nester zu bauen. Und jetzt sind sie überall in der Stadt. Das gilt auch für andere Tierarten, die in unserer Stadt leben. Darunter Sonnenvögel, Schmetterlinge, Echsen, sogar Fischotter. All das bereichert unser Leben. Aber es ist kein Nullsummenspiel, bei dem man denkt, das ist gut für Menschen und das für die Natur. Es ist ein Kompromiss für beide Seiten.
Which is sort of a compromise, right? On both sides. That's it. Yeah.
Michael Marek war das aus Singapur. Und wir hören jetzt natürlich Musik aus dem Stadtstaat. In diesem Juli feiert es 70-jähriges Jubiläum. Das Sommermärchen, also der Sommer, in dem Deutschland Fußballweltmeister geworden ist, 1954. Ja, und was braucht es denn alles so, um Weltmeister zu werden? Wahrscheinlich eine gute Fußballmannschaft, einen guten Trainer und Paul Stenner würde jetzt auch sagen, ein gutes Hotel. Er hat sich auf die Spuren begeben des Weltmeisterhotels in Spiez.
Wir sind aktuell auf der dritten Etage, die natürlich auch als Etage der Weltmeister bei uns bekannt ist. Und das Spezielle ist natürlich, wenn man das Zimmer betritt, der Ausblick auf den Thunersee. Man sieht direkt von oben herab auf die Spiezer Bucht, auf das Grüne und auf das Blaue. Und das ist, glaube ich, das Ziel, dass man einfach nach wie vor diesen Ort der Zurückgezogenheit den Gästen auch bieten kann.
Bruno Affentranger steht in der dritten Etage des Strandhotel Belvedere. Ein Haus mit einer speziellen Tradition. Das Belvedere ist zum See hin gebaut. Die Straßenseite ist wenig auffällig, das Portal relativ schmal, die Lobby großzügig, aber weit entfernt von Pomp. Auf der Rückseite, mit dem Blick über den Thuner See auf die Berge gegenüber, die auch im Sommer noch einige Flecken von Restschnee tragen, erschließt sich der Charme des Hauses, der schon Sepp Herberger begeistert hat. Arbeit und Erholung gehören zusammen, war eine der Lebensweisheiten von Bundestrainer Sepp Herberger, den alle nur den Chef nannten. Über einen Freund hatte er das Belvedere gefunden, mit gut bürgerlicher Küche und Trainingsmöglichkeiten in der Nähe. Das war ihm wichtig. Zur Vorbereitung gehört auch eine gute Unterkunft, sagte der Chef. Vorbereitet wurde in Spiez die Fußball-Weltmeisterschaft 1954. Gespielt wurde im Wankdorfstadion im benachbarten Bern. Der verlorene Krieg war eben 9 Jahre vorüber. Deutschland lag noch in Ruinen.
Eine gute Küche ist immer entscheidend, das merkt man auch heute noch. Ich denke aber auch, dass es für die Deutschen damals war, als käme man ein bisschen in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und das, denke ich, hat auch schon viel bewirkt.
Das hat es. In der 84. Minute flog der Ball in den ungarischen Strafraum. Die ungarischen Verteidiger konnten die Lage nicht klären. Helmut Rahn holte sich den Ball und täuschte vor, ihn an einen Mitspieler abgeben zu wollen. Mit diesem Manöver ließ er die Ungarn ins Leere laufen und stand nun ca. 16 Meter vor dem gegnerischen Tor. Angesichts dieser Dramatik verlor der Radiokommentator Herbert Zimmermann fast die Fassung.
Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! 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 Halten Sie mich für verrückt! Halten Sie mich für übergeschnappt! Aus! 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 Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister!
Im Belvedere konnte die Mannschaft in Klausur gehen. Abseits von Vertretern der Presse und Frauen der Spieler, die vom Chef als gleichwertige Ablenkungen verbannt worden waren. Im Hotelpark erzählt eine Erinnerungstafel von dieser Auswahl. 1954 galten die Ungarn für das Endspiel als die absoluten Topfavoriten, in 32 Spielen ungeschlagen. Aber die Tafel am See weist auf einen besonderen Faktor hin, der damals das Endspiel gedreht hat. Es ist der Geist von Spiez, der laut Bundestrainer Herberger die Mannschaft zum 3:2-Sieg geführt hat. Wie versteht Hoteldirektor Bruno Affentranger diesen Geist?
Für mich ist es ein Sinnbild, dass Fußball mehr als nur ein Sport ist, dass man als Mannschaft und verschworene Truppe auch Unmögliches erreichen kann und dass ja, man eigentlich auch wenn man keine Chance hat, wenn man daran glaubt, trotzdem etwas erreichen kann.
Vor einigen Jahren ist das Belvedere umgebaut und zum 4-Sterne-Haus aufgewertet worden. Die Zimmer von damals sind nicht mehr original die von Herberger, Walter, Rahn und den anderen, aber noch immer sind die Ruhe und die Gediegenheit spürbar. An der Erinnerungstafel vorbei gelangen wir auf die Uferpromenade. Nach rechts geht es in Richtung Faulensee, wo wir verwirrenderweise nicht auf einen See, sondern einen Ort treffen werden. Ein schmaler Schotterweg führt entlang des Sees, ein geruhsamer Weg für Fußgänger, nicht einmal Radfahrer sind erlaubt. Steil aufsteigend, die Bergschulter mit massigen Gesteinsbrocken und Bäumen auf der einen Seite, auf der anderen Seite der ruhige Thuner See, das Ufer mit Felsen und Totholzstämmen gesäumt, weit draußen die Stand-up-Paddler, Segelboote und das weiße Passagierschiff, das die Orte am Ufer verbindet. Hier ging auch Sepp Herberger, allein oder im Einzelgespräch mit seinen Spielern. Dachte nach über die Taktik, motivierte seine Leute. Damit wir wissen, wo wir gerade sind, gibt es den Smart Trail, einen Audiorundgang. Eine App wird auf das Handy geladen und liefert an, klar, 11 Stationen, Geschichten über geheime Treffen, die besonderen Schuhe, über Aufstellung und Taktik.
Trainer Sepp Herberger. Herberger war eine facettenreiche, charismatische Persönlichkeit. Er war charmant und schroff, nachsichtig und unerbittlich, väterlicher Freund und strenger Patron. Er sorgte sich um seine Spieler, als wären sie die eigenen Kinder. Neben Herbergers Wissen über Fußball war er auch ein begnadeter Psychologe. Zu Hause besaß er eine Bibliothek mit 1500 Büchern. Von ihm stammen auch berühmte sogenannte Fußballweisheiten. Der Ball ist rund. Ein Spiel dauert 90 Minuten. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Sprüche, die heute jeder Amateurfußballer verwendet.
Im Belvedere erzählt man sich allerdings die Geschichte, dass eine Reinigungskraft Sepp Herberger diese Weisheiten zum Trost mit auf den Weg gegeben hat, als dieser anfänglich in einer mental sehr schlechten Verfassung war. Das ist denk-, aber nicht nachweisbar. Auf dem Uferweg begegnen wir den überlebensgroßen, geschnitzten und bemalten Holzfiguren von Sepp Herberger und Fritz Walter. Gelegentlich grollt es aus den Bergen. Ein leichter Nieselregen um die Mittagszeit wird von den deutschen Spaziergängern mit warmem Herzen als Fritz-Walter-Wetter gedeutet und mit Nostalgie und Respekt begrüßt. Fritz Walter hatte aus dem Krieg eine Malaria-Erkrankung davongetragen und konnte besser atmen, wenn es regnete. An jenem schicksalsschweren Tag im Jahr 1954 setzte gegen Mittag der ersehnte Regen ein. Walter lief zu großer Form auf. Und all die anderen. Das Wunder von Bern entfaltete sich. Heute kann man ihm nachspüren bei einem Besuch des Hotels und sich ausmalen, ob dieses Haus nicht in absehbarer Zeit erneut eine deutsche Mannschaft beherbergen und womöglich zum Sieg führen wird. Den Geist von Spiez kann man auch mitnehmen, in Flaschen.
In Spiez wird auch guter Wein produziert. Und wir haben zusammen mit der Rebbaugenossenschaft in Spiez einen eigenen Wein kreiert, der dann eben auch Esprit heißt. Und natürlich auch ein bisschen in Anlehnung an den Geist von Spiez, den man dann auch nur exklusiv im Belvedere genießen kann. Die Traube ist natürlich die für uns klassische Traubensorte, Riesling Silvaner und Viognier, eine etwas weniger bekannte Traubensorte, die aber enorm viel Spaß ins Glas bringt.
So macht Fußball natürlich auch Freude.
Mein Kollege Paul Stenner war das aus Spiez in der Schweiz. Aus heutiger Sicht würde man vielleicht sogar von drei Wundern von Bern sprechen. Erstens den Sieg bei der Weltmeisterschaft gegen alle Chancen. Dann noch mehr als 60.000 Zuschauer wurden von gerade einmal 60 Polizisten beaufsichtigt. Das ist gerade aus heutiger Sicht unfassbar. Und drittens, der Sonderzug, der die Mannschaft aus der Schweiz nach Deutschland brachte, wird als sehr sauber und sehr pünktlich beschrieben. Und mit dem Wunder von Bern sind wir am Ende unseres Sonntagsspaziergangs angekommen. Ich wünsche Ihnen jetzt eine schöne Pride, einen guten Sonntag und alles Liebe. Mein Name ist Laura Kingston und ich freue mich wie immer über Feedback von Ihnen an sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de. Bis bald.
Finde mich, meine Spuren sind überall. Ich hab das Blut nicht abgewischt, du bist mir auf den Fersen dicht. Bitte fass mich an. Ich Granit, du Kristall, zusammen sind wir Zucker. Finde mich, hast fast geschafft, wir atmen schon dieselbe Luft. Ich hab alles mitgebracht, die Wahrheit und den Wahn. Sprich mit mir in neuen Zeichen, brich mit mir die alten Bräuche. Ihre Helden, unsere Leichen, du hast mich doch längst gefasst. Ich Granit, du Kristall, zusammen sind wir Zucker. Ist dir Zerfall, ich warte auf dich, Feuer. Zucker.
ich weiß. Ich warte auf dich am Feuer.